ja, genau, dass es nicht mehr auf der Tagesordnung steht, das wollte ich verstehen. Normalerweise ziehen dann Linke heran, dass das Proletariat von der Revolution abgerückt ist oder dass der Weltimperialismus den Kommunismus nicht möglich gemacht hat. Und ich denke halt, dass die Gründe auch im Kommunismus selber zu suchen sind und wollte das genauer darstellen und untersuchen.
Es gibt auch tatsächlich fast so in den letzten Seiten des Buches das nochmal ganz schön zusammengefasst. Da sagst du, na, es gibt natürlich Umstände, es gibt Personen, die zum Misslingen vor allem erstmal des Realsozialismus beigetragen haben. Dann führst du an Rückständigkeit Russlands, der Stalinismus, die Skrupellosigkeit des Stalinismus. Aber dann sagst du, das hast du eben gesagt auch schon, das liegt in der kommunistischen Idee selbst.
Ja, ich habe ja die kommunistische Idee und Realität der Ökonomie, wie diese gestaltet werden soll, untersucht. Habe mich also auch in diesem Feld aufgehalten, was ja ein sehr wichtiges Feld ist, weil ja der Kommunismus schon mit der Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft angetreten ist, dass in ihr zwar alles Mögliche schon verwirklicht ist, zum Beispiel Freiheiten, politische Freiheiten, dass aber die sozialen Ungleichheiten noch zu groß sind und dass diejenigen, die arbeiten, nicht den Reichtum der Gesellschaft in den Maßen mitkonsumieren können, wie es ihnen zustände. Insofern war diese ökonomische Idee des Kommunismus eine zentrale Idee des Kommunismus und eine, die auch das Proletariat angesprochen hat. Das untersuche ich in meinem Buch und der Hauptpunkt ist dann der, dass ich feststelle, dass diese Ausuferung des Staates, diese Domination des Staates über die Gesellschaft, dass das mit der planwirtschaftlichen Idee des Kommunismus zusammenhängt, dass also die Idee, eine Ökonomie bewusst und konzertiert umzusetzen, dass die den Staat stärker auf die Tagesordnung ruft, dass der dafür Sorge tragen muss, dass dort alle halbwegs vernünftig zusammen produzieren. Der Staat ist dann also derjenige in der kommunistischen Gesellschaft, der versucht, die Rationalität der Produktion und Verteilung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und da denke ich, dass basisdemokratische Ansätze, rätedemokratische Ansätze, die ja genau diese Übermacht des Staates in Frage stellen, dass die dann wiederum diese Frage, wie denn die Wirtschaft und die Produktion bewusst und kooperativ organisiert werden kann, dass die darauf keine Antworten geben. Also die gehen dann von einzelnen Fabriken oder Plenars aus, die dort alle für sich bestimmen. Aber der Kommunismus war ja schon mit der Idee angetreten, den wirtschaftlichen Zusammenhang vernünftig herzustellen und durchzugestalten. Und an diesem Widerspruch ist dann der Kommunismus befangen. Einerseits gibt es natürlich diese demokratischen Tendenzen im Kommunismus. Auf der anderen Seite gibt es halt die Idee, die Wirtschaft bewusst und kooperativ zu organisieren. Die Frage ist, wenn wirklich alles demokratisch, basisdemokratisch organisiert wird, wie dann die Wirtschaft insgesamt noch konzertiert vonstatten gehen kann. Zumal, das ist ja dann auch noch, wenn das Privateigentum an den Produktionsmitteln und der Warentausch abgeschafft sind.
Bleiben wir mal ganz kurz da stehen, auch bei der Voraussetzung oder der Idee deines Buches, weil man könnte natürlich einwenden, dieser Fokus, starke Fokus auf die Ökonomie, da klammert man auch Dinge aus für Konstellationen, die es zum Beispiel gab beim Realsozialismus, also sowas wie in der Sowjetunion gab es sofort eine Reaktion auf das, was 1917 probiert wurde, weil das, was vielleicht auch dazu führte, dass die Idee des Kommunismus zu einer totalitären Staatsherrschaft wurde, dass man vielleicht auch so ein paar unbewusste Dinge ausklammert. Warum dennoch der Fokus auf die Ökonomie im Buch?
Die Umstände sind ja Lebensumstände, die man nicht ausblenden kann. So eine Revolution und Durchführung und Umwälzung, die findet ja in vivo und nicht in vitro statt. Und die Konzentration hängt damit zusammen, dass ich denke, dass die Gründe die zum Scheitern des Kommunismus geführt haben und in ihnen selbst liegen, dass das hauptsächlich welche sind, die mit der Ökonomie zusammenhängen.
Schauen wir mal genau ins Buch. Du hast es unterteilt mit dem ersten großen Punkt, die Idee des Kommunismus, dann kommt die Realität des Kommunismus und dann würde ich mal sagen, sowas wie heutige Fragmente oder eine Aktualität des Denkens. Beginnen wir bei der ersten Nummer, nämlich dem, was vor Marx unter die Idee des Kommunismus zusammengefasst wird. Du schaust dir da zum Beispiel die Idee des Frühsozialismus an, du schaust dir literarische Werke an und kommst da zum Befund, dass viele Dinge dort gut geheißen werden, die zum Beispiel Arbeitszwang bedeuten, die zum Beispiel Strafen bedeuten, für die, die ausscheren. Was hat dich da am meisten überrascht in der Lektüre oder in der Relektüre für das Buch?
Überrascht hat mich das Buch Utopia von Thomas Morus schon vor mehr als 20 Jahren, als ich als 15- oder 16-Jähriger im Zug auf dem Weg an die Ostsee das gelesen habe und gemerkt habe, das ist ja eine sehr totalitäre Gesellschaft, die der schildert und die Straßen sind horrend für Müßiggänger. Das hatte mich damals schon überrascht. Also ich habe damals schon mitbekommen, dass die sozialistischen Säulenheiligen der Vorzeit oft ganz schön rigide und unfreiheitlich gedacht haben. Und ich würde sogar behaupten, warum die so gedacht haben, also ein gewisses Mitgefühl würde ich das mal nennen, das habe ich dann sogar erst wieder in den letzten 15 Jahren entwickelt, auch weil ich die historischen Umstände verstanden habe in der Zeit, in der die gedacht haben. Also die haben ja wirklich gesehen, dass es Leute gibt im Vor- und Frühkapitalismus, die nicht arbeiten, also der Landadel zum Beispiel, oder wenig arbeiten, in großen Reichtümern schwelgen, währenddessen die, die ihre Ländereien bearbeiten, leiden müssen. Und dann haben die dieses Thema soziale Gerechtigkeit in ihren Büchern oder Programmen durchgestaltet und haben halt versucht, dort eine gerechte Verteilung zu begründen, wo dann die Leute, die nicht arbeiten wollen, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen haben. Aber natürlich muss das gerade in der Gesellschaft, in der modernen Industriegesellschaft, muss das dann wieder zurückgenommen werden, dieser rigide Gedanke. Es ginge dann darum, wie Marx es dann so schön sagt oder übernimmt von anderen, die das schon gesagt haben, dass in einer höheren Phase des Kommunismus dann auf alle Fälle die Menschen nach ihren Bedürfnissen leben sollen und dürfen, ihren Fähigkeiten entsprechend arbeiten sollen. Also dass die Verteilung, was den Leuten zusteht, nicht davon abhängt, wie viel sie in ihrem Arbeitsleben zustande bringen, sondern dass dann ihre Bedürfnisse ausschlaggebend sind. Gleichwohl, das führt dann wieder zu einem anderen Problem, das ich da behandle. Gleichwohl, wenn man diese höhere Phase nimmt und dieses Prinzip nimmt, was ich gerade zitiert habe, da fragt sich natürlich, was mit bestimmten Arbeiten, also Arbeiten, die anstehen, die unangenehm sind, wie die dann verteilt werden, wenn die Leute keinen Zwang haben, wie ihnen die Frühsozialisten noch gedacht haben, dass nur so viel den Leuten zusteht, wie viel sie auch an Arbeitsleistung der Gesellschaft gegeben haben.
Du arbeitest dich ja im Buch ganz oft tatsächlich auch an dem Satz ab, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, findet man bei Marx und schaust dann, was hieß das denn im Realsozialismus, wo dann glaube ich so schon die These relativ klar ist, dass das, was Realsozialismus im 20. Jahrhundert bedeutet, eher so eine Umsetzung dessen, was Kapitalismus im 19. Jahrhundert bedeutete, also eher, wenn überhaupt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Leistungen, wenn die Leistungen nicht stattfinden, dann ist das ein Problem mit Sanktionsmöglichkeiten. Es gibt in den Diskussionen darüber, wie kann denn eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aussehen, seit Jahrzehnten eine Scheu davor, diese Gesellschaft auszumalen, genau zu benennen. Da heißt es in der Regel, das ist unmöglich, man ist zu stark geprägt durch das, was man hier erlebt. Man kann es, wenn es überhaupt möglich erscheint, durch die Negation dessen, was man vorfindet. Ist es so ein Taschenspielertrick, mit dem man sich genau damit nicht auseinandersetzt? Wie oft hast du beim Schreiben des Buches gedacht, naja, das führt eben auch dazu, dass man all die Probleme, all die Fehler nicht benennt, sondern sich nur so vertröstet auf so ein paradiesisches Utopia im Jenseits fast schon?
Also ich kann dieses Bilderverbot nachvollziehen, aber nicht für eine kommunistische Produktionsweise. Das Bilderverbot, was ja auch einen religiösen Hintergrund hat, ist angebracht, wenn es um solche Gedanken der Erlösung geht, der Überwindung des Todes, der Abwesenheit von Leid insgesamt. Dann denke ich, dass dieser messianische Standpunkt, der in Kunst und Gesellschaftstheorie eine Rolle spielt, dass der seine Berechtigung hat und dass dieser Standpunkt ein Standpunkt ist, der nicht näher ausgeführt, näher dargestellt werden kann. Aber wenn es um sowas geht wie eine kommunistische Produktionsweise, zumal wenn man die als eine denkt, die in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nach der Revolution praktisch werden könnte, dann halte ich dieses Bilderverbot für unangebracht und in einen Bereich gezogen, wo es nicht hingehört, weil so ein politökonomisches Programm des Kommunismus ist ja eins, das dann von der Bevölkerung, von den Menschen, die im Jetzt leben, auf den Weg gebracht werden müsste. Und wenn die das nicht denken könnten, dann könnten sie es auch nicht praktizieren. Wenn die jetzige Gesellschaft oder die jetzige Bevölkerung oder eine damalige Bevölkerung, wenn die mit dem Kommunismus schon schwanger ist, dann muss der schon irgendeine Gestalt haben, die antizipierbar ist. Man muss das ja nicht so antizipieren, dass man jetzt jedes Detail ausmalt, aber man muss eine ungefähre Vorstellung haben. Und ich denke, bei den Frühsozialisten sowieso, aber auch bei Marx oder dann den Kommunisten in den 20er Jahren oder dann in Zeiten der Weltwirtschaftskrise, die hatten oft relativ genaue Vorstellungen. Ich verweise hier bei Marx auf die Kritik des Gothaer Programms oder auf die rätokommunistische Schrift der Gruppe Internationalen Kommunisten Hollands. Die Schrift heißt Grundprinzipien der kommunistischen Produktion und Verteilung. Und dort wird der kommunistische Gesellschaft relativ genau ausgemalt. Und ich denke, vor dem Standpunkt, dass die glaubten, der Kommunismus sei demnächst reif, umgesetzt zu werden, meinen die das auch zu Recht aus.
Es gibt im Vorwort nochmal einen genauen Hinweis nach der Motivation, den ich nochmal kurz aufgreifen möchte. Da schreibst du nämlich, das Buch richtet sich auch an solche Leser, die an der Aufarbeitung des Kommunismus interessiert sind, gerade weil sie dessen Utopie schätzen oder zu schätzen wissen. Die Utopie der Mitmenschlichkeit, eine Utopie, die Einspruch erhebt gegen das Elend. Ein Elend im Kapitalismus, was in Permanenz produziert wird und auch immer wieder Gegenbewegung hervorbringen wird, solange er existiert, die derzeit eher reaktionär daherkommen. Du schaust dir auch heutige Versuche oder heutige Ideen an, die anknüpfen an die Idee des Kommunismus. Fragmente des Kommunismus nennst du das. Das sind dann so Ideen wie Computersozialismus oder Überbleibsel anarchistischer Ideen. Wie hast du da die Auswahl getroffen? Was ist da vielleicht auch das Resümee?
Die Auswahl richtete sich erstens danach, ob die Leute sich noch als Kommunisten bezeichnen oder ob die sich noch eine Art kommunistische Produktionsweise für die Zukunft wünschen und vorstellen. Zweitens, ob die Ökonomie des Kommunismus im Blick haben und besprechen. Es gibt dann auch ein paar Ausreißer dann in dem dritten Teil, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt als Kommunisten bezeichnen würden, wie zum Beispiel ein Autor aus der Schweiz, der immer unter dem Kürzel P.M. schreibt, der sich wahrscheinlich jetzt nicht als Kommunist bezeichnen würde, der aber ein großes Output an utopischen Vorstellungen hat und sehr kreativ denkt. Den habe ich damit reingenommen, weil in dessen Utopien gibt es zumindest starke kommunistische Elemente. Und die zweite Ausnahme sind Negri und Hart. Die habe ich drin, weil die so tun, als wären sie Kommunisten und weil die auch einen teils ökonomischen Jargon pflegen, aber leider und frecherweise überhaupt kein klares Wort über Ökonomie verlieren. Bei meinen Recherchen anfangs bin ich immer mal drauf gestoßen, haben mir Leute Mails geschrieben, die Vorträge von mir gehört hatten. Ja, aber die Idee des Computersozialismus, die behandelst du ja nicht. Und da ist ja Planwirtschaft möglich, so heißt dann auch die Übersetzung eines berühmten Buches aus Großbritannien von zwei britischen Computersozialisten, Planwirtschaft ist möglich. Ja, dann habe ich mir das genauer angeguckt und das hat mich ein Jahr dann beschäftigt, weil ich dann gemerkt habe, was für ein großes Thema das ist. Erstens heute, dass doch da viel gelesen wird von Sozialisten und geschrieben wird in dieser Richtung, dass also eine Wirtschaft heute mit Computern besser geplant werden könne. Und ich habe auch gesehen, dass solche Leute wie Kremlitzer oder Dietmar Dath, dass die den Computersozialismus loben, als Aufbruchung der kommunistischen Hoffnung empfinden. Das war in der Gegenwart und in der Geschichte habe ich dann entdeckt, dass die Idee schon relativ alt ist und dass es die in der Sowjetunion schon gab und dass es dort Lenin-Preisträger gab, Kybernetiker, die versucht haben, im Kleinen auf Ebene von größeren Fabriken diese Idee auch schon umzusetzen mit schlechteren Computern, als die heute zur Verfügung stehen. In Chile und Allende gab es dort Ansätze eines Computersozialismus. Und ich habe das dann mir angeguckt und allerdings auch gesehen, dass in dieser Idee auch ein starkes totalitäres Potenzial steckt, im Sinne einer völlig durchrationalisierten Planwirtschaft, weil was ja schon noch sein müsste, dass die Produzenten teilweise Menschen wären, die in dieser Maschinerie integriert sein müssten. Da schauten mir diese computersozialistischen Ideen oft so aus, als würden die Menschen zu Anhängseln der Computer werden, müssten sich auch von ihrer Physiognomie und Psychologie diesen Maschinen anpassen und in diese Maschinerie einer durchgeplanten, computerisierten Wirtschaft sich einpassen. Das habe ich entdeckt. Also es gibt dort in diesem Computersozialismus einen großen Hang zu Ordnung und zu geometrischen Formen, wie die Fabriken in Zukunft aussehen sollen, wie die Operationszentralen aussehen sollen, wie diese Menschen dort miteinander interagieren sollen. Das hat mich schon stark verwundert und ich versuche dann in diesem Kapitel auszuführen, dass das nicht zufällig ist, weil das irgendwelche Spinner geschrieben haben, sondern dass das schon die Schwerkraft der Computertechnik ist, die diese Utopien dann so unglaublich geometrisch und zwanghaft macht.
Klar, das ist eine Dissertation gewesen, ist erschienen, also vermutlich ein Teil der Dissertation ist erschienen nun bei Zuklamm. Du hattest auch immer wieder in den letzten, ja, sagen wir mal, 10 Jahren Vorträge gehalten, wo es auch immer wieder um die kommunistische Idee ging und auch zum Beispiel Vorträge gehalten hast, wo du Gründe aufgeführt hast, warum denn diese kommunistischen Revolutionsversuche letztendlich doch gescheitert sind, auch auf Gefahren erneuter Versuche hingewiesen hast und dann auch öfter mal, zumindest in meiner Erinnerung, daran erinnert hast oder dafür plädiert hast, eine bürgerliche Gesellschaft anzuerkennen und im Zweifel auch dafür zu kämpfen, dass diese erhalten bleibt. Und es ist auch im, ich glaube, es ist der letzte Satz, ich muss kurz nachschauen, ja, dass man bürgerliche Errungenschaften bewahren solle, schreibst du zum Ende. Denn solange die Aufhebung in den Sternen steht, bleibt als Aufgabe, diese Errungenschaften der Arbeiterbewegung innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft zu verteidigen. Das ist dein Resümee nach der Beschäftigung auch nochmal mit kommunistischer Idee und deren Umsetzung. Aber das ist das Resümee. Warum?
Erstens, Sachen zu erhalten, die die Arbeiterbewegung durchgesetzt hat. In der ersten Welt, wie das früher genannt wurde, in der zweiten oder dritten Welt geht es den Arbeitern noch sehr, sehr schlecht und die sind mittlerweile auch diejenigen, die die Hauptlast der materiellen Produktion zu tragen haben. Ja, ich erinnere an irgendwelche Fabriken, wo unsere Klamotten hergestellt werden oder Smartphones. Also die Sachen zu erhalten hier in unseren Breitengraden und ob man die durchsetzen kann die nächsten Jahre, das ist schon ein sehr trauriges Thema in den Regionen, von denen ich gerade sprach, da sehe ich eher schwarz, aber das wäre natürlich auch notwendig. Und gerade angesichts dieser weltweiten Zustände ist dieses Denken über, wie könnte Ökonomie anders funktionieren und die Kritik der jetzigen Ökonomie, beides ist wichtig, das hebe ich auch nochmal hervor, aber man sollte dabei nicht so tun und so ein Furor entwickeln, als hätte man die Alternative so griffbereit. Das ist das Problem. Also wie zum Beispiel die Gegner dieses G20-Treffen in Hamburg, die dort Pseudo-Revolution oder was weiß ich gespielt haben und von ihren Parolen her so klang, als wäre das jetzige Ungemach zu beseitigen und an dessen Stelle könnte schnell was Besseres treten, was danach die sozialen Probleme in der Welt beseitigen könnte, und zwar so beseitigen, dass dann nicht gleichzeitig andere Probleme entstehen, zum Beispiel mehr Unfreiheit für die einzelnen Menschen und für politische Meinungsbildung. Ja, und das ist auch noch ein Punkt, den ich dann in der bürgerlichen Gesellschaft loben würde und der bei aller Kritik an ihr klar sein muss, dass es kaum eine Epoche in der Menschheit gegeben hat, wo so viel Meinungsfreiheit bestand, so viel individuelle Freiheit. Also ich denke, politisch und juristisch sollte man da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die Leistung der bürgerlichen Gesellschaften anerkennen und versuchen zu verteidigen in der Kritik an ihren sozialen Verwerfungen.